Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinleinen. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Moin, liebe Weinnasen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbtrocken. Mein heutiger Gast ist ein Harzer Mädel. Geboren im schönen Osterode, seit 25 Jahren fliegt sie als Stewardess bei der Lufthansa und betreut vor allem die Gäste in der First und Business Class. Ihr täglich Brot waren früher vor allem Fernreisen nach Asien, heute treibt es sie eher in Richtung Nordamerika, wo sie auch lange gelebt hat. Denn der Liebe wegen war sie lange Zeit in Los Angeles beheimatet. Seit mehreren Jahren verfolgt die Wahlhamburgerin ein nicht mehr Hobby. Sie hat quasi ein Hobby zum Zweitberuf gemacht, denn auf Instagram berichtet sie auf ihrem Food-Kanal Food News Germany regelmäßig über die Neuigkeiten aus dem Lebensmittelbereich und bildet damit eine tolle Infoquelle als Alternative zu Printmedien. Herzlich willkommen, Sonja Meise.
Hallo, lieber Timo.
Da schaust du, was ich alles über dich weiß, ne?
Ich bin mega erstaunt. Wo hast du das denn alles her? Der Liebe wegen nach L.A. Ich glaube, das habe ich nirgendwo mal erwähnt oder gesagt.
Wir haben super Redakteure, die finden alles über
dich. Ja,
in
der Tat. Ja. Ich bin überrascht, ja.
Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut.
Hast du hoffentlich Durst und Lust mitgebracht?
Ja, beides.
Ja, ja, sehr schön. Ja, heute haben wir ein ganz spannendes Thema, da du natürlich dich viel mit dem Lebensmittelhandel beschäftigst. Wir haben uns heute überlegt, dass wir einmal drei rebsortengleiche Weine aus drei verschiedenen Discountern probieren und mal schauen, welcher für uns zwei der subjektiv beste ist und welcher uns am besten schmeckt. Und wir haben heute drei Grünefeldliner, einmal vom Penny, einmal vom Lidl und einmal vom Aldi. Und die wollen wir uns mal anschauen. Und mal bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich muss zugeben, das ist eine Kategorie von Weinen, auch preislich, die ich vermutlich das letzte Mal mit 18 getrunken habe.
Oh je, okay. Ich nicht.
Und aber es ist natürlich eine Riesenkategorie, weil in Deutschland läuft mehr als 80% des Weinhandels läuft über den Supermarkt und die Discounter. Die Discounter sind eigentlich die den Wein zu den Leuten bringen, hauptsächlich. Und insofern ist das natürlich eine ganz berechtigter Markt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also nicht nur also Supermarkt oder überhaupt Discounter, glaube ich auch, ne? Also viele Leute kaufen ja eher weniger im Weinhandel. Ich muss gestehen, auch.
Ja.
Also ich kaufe lieber im Supermarkt, hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Ich glaube, wenn ich jetzt in so einen Weinhandel wie zum Beispiel bei dir reinkommen würde, dann habe ich manchmal so das Gefühl, okay, wenn ich jetzt frage, welches ist der günstige, oder ich würde eher mal zum günstigeren Wein greifen oder eine Flasche, die mir gefällt oder irgendwie cool aussieht. Ne? Also das ist, ich werde immer so visuell total angelockt und weniger nach dem, was du vielleicht gehen würdest, oh, was schmeckt mir, welche Rebsorte, welche dies, das, hin und her. Und ich gucke mir einfach nur die Flasche an und denke mir, ach ja, das könnte ganz gut schmecken. Und wenn die cool ist, es gibt ja auch so coole Weine, die total coole Labels haben, die sind aber auch nicht unbedingt teuer. Aber wenn ich im Weinhandel bin, habe ich immer das Gefühl, wenn ich was Günstiges kaufe, dann ist derjenige, also du jetzt zum Beispiel in deinem Handel, total enttäuscht, wenn ich nur mit einer günstigeren Flasche da rausgehe. Deswegen habe ich so immer das Gefühl, okay, ich gehe lieber nicht. Da guckt mir keiner über die Schulter und guckt nicht, was ich kaufe. Und ne?
Ich glaube tatsächlich, der Weinhändler an sich kann einfach froh sein, wenn jemand ins Geschäft kommt und was kauft, egal ob es günstig oder teuer ist. Und er wird ja auch, sage ich mal, der normale Weinhändler wird sich in dem Bereich, wo sich die Discounter bewegen, gar nicht bewegen können, weil es gar nicht machbar ist.
Ja.
Von daher wird man da immer schon mal ungefähr beim doppelten Preis liegen. Man wird vielleicht noch, wenn man Glück hat, eine Flasche für 5 kriegen und 6, aber wahrscheinlich eher für 10. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied für den Otto Normalverbraucher. Ob du eine Flasche für 3 oder für 10 kaufst, ist halt viel Geld einfach so, ne? Muss man einfach sagen.
Richtig. Gerade jetzt.
Und ich verstehe natürlich auch, dass es unheimlich praktisch ist, wenn man sowieso gerade einkaufen geht im Supermarkt, seine Weine mitzunehmen. Und hat natürlich heute das Glück, gerade wenn man zum Edeka, Rewe und so weiter geht, dass gerade die privaten Edekaner unheimlich gut sortiert sind und auch nicht mehr nur den Edeka-Zentralkram haben, sondern einfach auch viel von Winzern direkt beziehen und teilweise von namhaften Winzern aus dem VDP oder aus der ganzen Welt Weine dort haben. Ganz
stimmt.
Praktisch so. Ne?
Stimmt, Supermarkt, also hat aufgerüstet, gerade auch unser Rewe, also da, wo ich jetzt immer hingehe, der hat sogar einen Sommelier. Der ist immer Freitag und Samstags da. Und da kann man sich auch gut beraten lassen.
Du bist wahrscheinlich bei Niemastsein, wir sind in Hamburg heute.
Ich gehe immer zu Stanislavski oder Niemastsein.
Stanislavski, ja. Ja, okay, ja, genau.
Also eins von den beiden nehme ich immer. Aber wie gesagt, ich kaufe meine Weine sowohl da als auch im Discounter. Also gerade so, wenn mich irgendwas anspricht. Ne? Also ich bin immer so labelmäßig.
Ja. Labelmäßig ist natürlich, ich verstehe das. Es ist ja bei Kosmetik und allem auch nicht anders. Ist natürlich kein Qualitätsmerkmal, absolut nicht. Nur. Da hat einfach nur jemand sich Gedanken gemacht und einen super
Obwohl,
guten Designer hingesetzt.
Obwohl, muss nicht sein. Also ich meine, es gibt bestimmt auch coole Weine, die auch ein cooles Label haben, oder nicht?
Ja, es gibt alles, aber es ist kein Garant, sage ich
nein,
mal so.
Ne? Nein,
nur weil ein Label schön ist, ist da kein guter Wein drin. Und tatsächlich, die besten Winzer haben meistens die hässlichsten Etiketten. Das ist es gibt leider nur wenig Winzer, die es hinkriegen, auch schöne Etiketten zu haben. Also da wird leider oft wenig drauf geachtet. Es ist natürlich, ja, wird ja auch am Ende weggeschmissen, aber die Verpackung kommt beim Winzer nicht unbedingt an erster Stelle.
Und dabei ist das Visuelle so wichtig momentan.
Ja, aber
ich glaube, ja.
Die Winzer können halt Wein machen.
Ja, gut, okay, ja. Kann sein.
Der Rest, da fehlt es manchmal.
Es muss nicht sein. Es muss ja nicht sein.
Das hat die Lebensmittelindustrie insgesamt ein bisschen besser drauf.
Ja,
die wissen halt alle Parts, wie sie funktionieren müssen und kriegen halt, gerade Verpackungsdesign ist natürlich unheimlich wichtig.
Ja, finde ich momentan sowieso noch mehr. Also die ganzen jungen Leute, ja, die wachsen ja nur noch visuell auf.
Ja.
Das alles muss immer, es muss cool sein, es muss cool aussehen und es muss Instagrammable sein und gerade da. Ne? Aber je älter man wird, desto weniger ist das vielleicht relevant.
Während ich jetzt was einschenke, kannst du mal kurz mir eine Frage beantworten. Und zwar, du machst seit ungefähr 6 Jahren deinen Kanal Food News Germany. Hast dort schon, glaube ich, um die 180.000 Follower, was ja sehr respektabel ist. Und wie bist du dazu gekommen? Und was hat dich dazu getrieben? Und wie schnell ist das am Ende so für dich durch die Decke gegangen, dass du gesagt hast, wow, das ist mega spannend?
Mhm. Long story short am besten. Also ich bin ein absoluter Foodie und als Flugbegleiterin eben auch viel im Ausland unterwegs gewesen und habe da immer die neuesten Foodtrends probiert und war immer in den Supermärkten unterwegs und fand das immer mega spannend, was es da für Produkte gibt, die es vielleicht in Deutschland gar nicht so zu finden geben wird oder auch niemals irgendwie hier kreiert werden. Ich muss gerade so lachen. Ich sag jetzt nicht, was Timo gerade gemacht hat.
Wir berichten gleich, wir reden nicht unterbrechen.
Okay, und und dann habe ich immer nur die Produkte im Supermarkt im Ausland gesehen und habe mir gedacht, es muss doch auch in Deutschland irgendwie coole Produkte geben und hatte dann irgendwann über Freunde, die im Lebensmittelhandel tätig sind, immer so Lebensmittelzeitungen vor mir und da waren immer Anzeigen drin von Produkten, die erst in so ein paar Monaten rauskamen, nicht Jahren, aber ein paar Monaten. Und dann hatte ich irgendeine in der Hand, die schon 3-4 Monate alt war und oder gar nicht, war sogar noch älter, ein halbes Jahr. Und es war ein Produkt drin, was ich so nicht kannte, aber es gab schon 3 Monate auf dem Markt. So. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Warum weiß ich das denn nicht als Verbraucher? Ja, warum finde ich die Produkte, da wird ja nicht sofort für jedes neue Produkt eine riesen Werbetrommel gefahren, ist ja auch teuer. Und dementsprechend habe ich dann gedacht, gut, aber ich bin der Verbraucher, ich möchte es gerne wissen. Und habe dann die Idee gehabt, das Ganze vielleicht bei Social Media, also ich war ja Facebook oder Instagram, ich habe da mit Instagram angefangen und habe da angefangen, neue Produkte zu posten, also zu fotografieren, ganz einfach im Supermarkt und dann mit so einem Neulabel zu kennzeichnen und das dann zu veröffentlichen bei Instagram. Und das ging relativ schnell, wurde der Kanal immer größer.
Gut, das interessiert natürlich auch viele Leute, weil jeder isst mindestens 3-mal am Tag viele haben natürlich das Interesse, was passiert denn da? Neuigkeiten sind immer spannend für Leute.
Ja.
Das verstehe ich.
Sind alle neugierig.
Alle neugierig, genau.
Neugierig, genau.
Und Heute hast du 180.000 Follower. Mhm. Was hat dich am meisten danach oder was hat dich am meisten nach vorne gepusht? Was sind die Dinge, wo du sagst, das interessiert die Leute eigentlich so am meisten?
Also nach vorne gepusht, richtig gepusht, hat mich die Entdeckung einer Schokopizza von Dr. Oetker.
Oha.
Ja, das war das Fundstück der Woche sozusagen irgendwann vor ewigen Jahren. Und als ich angefangen habe, 2016, glaube ich, war das direkt. Und oder 17, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Aber es war so, dass ich gerade mal so 9.000 Follower hatte. Und dann habe ich durch Zufall in einem Famila-Prospekt eben eine Schokopizza von Dr. Oetker, die Dr. Oetker Restaurante Chocolata oder irgendwie so, wie sie hieß, ich weiß nicht mehr so genau den Namen. Oh. Und habe die entdeckt, habe die gekauft, das alles festgehalten für die Instagram-Story und habe dann das Ganze hochgeladen, habe dann noch zusätzlichen Freund von mir aktiviert, der war auch total begeistert, heißt der Junkfood Guru und der macht dann mal so Tests, ne? Produkttester, ist ein typischer Produkttester quasi. Ich teste ja nicht, ich kaufe nur das, was ich mag und poste aber alles, was ich liebe, so, also was ich finde vielmehr. Und dann habe ich ihm das gebracht, er hat ein Testvideo dazu gemacht, ich habe das gepostet und dann ging das komplett viral. Also Also fast die ganzen Medien haben darüber berichtet. Die Mopo hat damals noch getitelt, Hamburger Stewardess löst Schokopizza-Hype aus. Das Handelsblatt hat darüber berichtet. TAF war bei mir. Also es war ein Riesenhype. Und durch diesen medialen Hype, und daran sieht man auch, dass beides irgendwie immer existieren muss, ne? Also das, durch diesen Fernsehhype und Print-Hype ist eben der Kanal extrem gewachsen. Mhm. Und das wurde mehrfach auch geteilt, auch online. Und dadurch kam dann von einem Tag auf den nächsten riesiger Schwung an Followern dazu. Und wenn man irgendwann mal einmal in dieser Maschinerie drin ist, dann ist es Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Also jeder taggt jeden, wenn er irgendwas Cooles sieht. Und so wurden es immer mehr und mehr und mehr. Und das ist das Erfolgsgeheimnis.
Und heute beschäftigst du dich ein bisschen mehr damit.
Ja, wir haben jetzt auch ein Unternehmen gegründet, die FM Food News Media GmbH, machen das auch mittlerweile zu zweit.
Ja.
Und haben den Food News Germany Marktplatz, haben das Ganze so ein bisschen erweitert auf eine Website, wo wir auch über Foodtrends berichten und auch über Weine berichten zum Beispiel oder über die neuesten Getränke-News. Also heute habe ich zum Beispiel, oder nicht heute, aber diese Woche, habe ich den Aperol-Spritz, nee, nicht Aperol-Spritz, sondern über das neueste Trendgetränk geschrieben. Und du weißt, was das ist im Moment? Was so das absolute It-Getränk im Moment ist im Cocktailbereich? Kannst du dir überlegen?
Im Cocktailbereich bin ich leider so oldschool. Ne? Nicht raus, aber ich trinke tatsächlich Klassiker eher. Also ich bin ein großer Espresso-Martini-Liebhaber.
Okay, ja.
Es wird wahrscheinlich irgendwas Fruchtiges sein, weil wir gerade Sommer haben. Ja. Und ist es was mit Wermut?
Nee. Es ist der absolute Hype im Moment ist Limoncello-Spritz.
Ah, das hat mir gerade jemand eine Anfrage geschickt, weil er eine Party macht und wollte Limoncello-Spritz haben.
Ja, das ist der absolute Reißer im Moment. Das ist, geht viral bei Instagram, TikTok und so weiter und Aperol-Spritz sozusagen abgelöst, sag ich mal so. Oder Hugo ist ja auch so ein Trendgetränk gewesen.
Ja.
Und Limoncello-Spritz ist gerade richtig der absolute Hype.
Aber Limoncello Spritz ist im Endeffekt Limoncello mit
ein bisschen Wasser.
Prosecco, Wasser, also normal gemacht, im Grunde genommen wie ein Hugo und wie ein Aperol.
Genau, statt Aperol.
Nur halt mit Zitrone dann.
Genau, mit Limoncello. Ne? Ja. Aber es schmeckt mega lecker und ist ein absoluter Trend.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Limoncello ist ja, wenn es ein guter Limoncello ist, der nicht nach Klostein schmeckt, dann ist es ja auch ein gutes Getränk. Leider ist ja oft auch da das Problem die Qualität, die Leute servieren. Und ich kann mir das wunderbar vorstellen. Aperol ist ja auch so ein bisschen abgelutscht.
Ja.
Das wird ja jetzt ja, wird ja schon seit Jahren wie die Sau durchs Dorf getrieben.
Ja.
Und wobei ich nach wie vor auch sagen muss, ich trinke gerne einen Aperol-Spritz.
Ach, das dann
mal
auch. Okay.
Wenn der gut gemacht ist. Und ich glaube, das ist das große Problem mit allem, sowohl wie bei Getränken wie mit Speisen. Es gibt viele Dinge, die sind Klassiker und die werden immer gut bleiben, wenn man sie mit guten Zutaten macht. Aber wir waren letzte Woche in Berlin und ich musste einen Hugo aus der Dose probieren, die wahrscheinlich vom Discounter kam, abgefüllt von Ray Kendermann. Das ist sowas ganz Simples. Und es schmeckte so nach Chemie. Also die Flederbeere schmeckte so nach Chemie, dass ich gesagt habe, Wahnsinn, das kann man eigentlich gar nicht verkaufen. Aber ein guter Hugo, wenn er richtig gut gemacht ist, mit einem richtig schön Holunder-Sirup oder so, das kann was ganz Tolles sein.
Mhm.
Es ist immer die Frage, wie man es macht.
Die Mischung macht es halt.
Die Mischung, ne? Macht es halt, ja. Genau.
Also je nachdem, was. Ne? Also es gibt ja diese kleinen Aperol-Fläschchen, die sind auch super.
Ja.
Ne? Also
Limoncello-Spritz.
Limoncello-Spritz.
Das muss ich mal.
Foodtrend entdeckt. Nein, aber berichtet.
Ich werde heute Nacht um 3 Uhr an den Hamburger Flughafen fahren, um nach Sizilien zu fliegen, wo Limoncello, glaube ich, wenn ich mich fast irre, herkommt. Und dann werde ich mir das mal angucken, was die dazu sagen, wenn ich einen Limoncello-Spritz an der Bar bestelle.
Der Limoncello-Spritz. Bestellst du da mal. Mal sehen, ob die das überhaupt da unten kennen. Aber wir in Deutschland hypen das gerade.
Okay. So, wir probieren jetzt mal den ersten Wein.
Ja.
Wir haben einen Grünfeldliner. Mhm. Muss mir mal gerade die Flasche angucken. Trockenen Grünfeldliner aus Österreich, selbstverständlich. Da kommt der Grünfeldliner her. Die Nummer 1, sozusagen die Haus- und Hofrebsorte. Mhm. Dieser hier kommt von Lidl.
Okay.
2021er Jahrgang.
Wie ist das bei Wein, bei Weißwein? Bei Rotwein sagt man ja, je länger er lagert, desto besser schmeckt er so ungefähr. Ist das bei Weißwein auch so?
Die Weine, die wir hier trinken, sind in einem Preisbereich, dass sie so produziert sind, dass du sie direkt trinkst.
Und wie lange darf ich so eine angebrochene Weißweinflasche im Kühlschrank lagern, bis sie schlecht wird?
Ja, musst du probieren. Es gibt einige Weine, die werden erstmal die nächsten Tage auch noch besser, gerade so hochwertigere Weine. Das hier wird wahrscheinlich nach wenigen Tagen schon nicht mehr so besonders schmecken.
Aber
sobald da Luft reinkommt, also die Zuhörer sehen das jetzt nicht, aber wir haben jetzt so einen guten Schluck rausgenommen, da ist jetzt eine vergrößerte Oberfläche, also da ist mehr Sauerstoff drin, das oxidiert jetzt. Im Kühlschrank natürlich unbedingt lagern, damit es kalt bleibt, aber ich würde den nicht länger als 2, 3, 4 Tage, dann kannst du es vergessen.
Aber dass Weißwein sogar besser werden kann im Kühlschrank, je länger.
Vielleicht. Ja, es gibt Weißweine, wenn die dann Sauerstoff kriegen,
werden sie besser.
Wachen die erstmal auf. So,
aha, ne? Ja. Ich dachte, das wäre immer nur bei Rotwein.
Ist so? Keine Pauschale, ne? Ist nicht so, dass es pauschal bei allen so ist. Und der Wein hier ist zwar aus Österreich, ein österreichischer Landwein, das ist die unterste Qualitätsstufe, die man haben kann. Das heißt, es kommt von überall her. Und das ist jetzt nicht so, dass da eine Kellerei dahinter steht, sondern das ist abgefüllt bei der Andreas Oster Weinkellerei in Cochem in Deutschland. Das heißt, die kaufen das in Tanklastwagen, füllen das dort ab und machen das in Flaschen und ja.
Du hast jetzt aber keinen prämierten Wein. Die haben ja auch prämierte Weine, ne? Also du hast jetzt einfach, bei Grüner Veltliner ist immer ein guter Wein, ne? Also
ja, es ist, sagen wir mal so, ohne dass wir irgendein Bashing betreiben wollen. Es gibt so ein paar Dinge, die ein bisschen tricky sind an der Sache. An der Kapsel oben ist das Zeichen von Österreich. Mhm. Normalerweise machen die Österreicher bei ihren Qualitätswein das hier oben auf die Kapsel, ganz oben drauf auf den Schraubverschluss. Das darf man aber nur bei wirklich österreichischen Weinen, die aus Österreich kommen. Das umgehen die so ein bisschen, indem die das hier an die Seite machen. Aber es ist ähnlich wie das richtige Qualitätsmerkmal. Und hinten haben sie drauf DLG geprüft, regelmäßige Qualitätskontrolle. Das kann natürlich ein Verbraucher sehr schnell verwechseln mit DLG prämiert, weil er natürlich nicht ist.
Ja, aber die Kontrolle ist ja auch wichtig, oder nicht?
Ja, aber die sagt nichts darüber aus, ob der gut oder schlecht abgeschnitten hat. Hier steht nur DLG geprüft, regelmäßige Qualitätskontrolle. Hier steht nicht das Ergebnis. Das ist immer so.
Ja, steht das. Ja, gut, kann ja. Ja.
Aber egal.
Er muss ja schmecken. Also du bist ja anders drauf als ich, ne?
Ja, genau. Wir wollen ja, dass die Leute was lernen und lernen, worauf sie auch gucken müssen bei so einer Flasche. Und jetzt riechen wir mal dran. Und Sonja hat vorhin schon ein bisschen gelacht.
Ja, weil Timo hat die Nase gerümpft, wohingegen ich das gar nicht tue. Also, nö. Also gut, aber wie gesagt, ne, ich bin jetzt kein fein Weinmensch. Ich genieße das, was mir schmeckt.
Als ich die Flasche direkt geöffnet hatte, kam auf jeden Fall etwas strengere Geruch daraus.
Also ich habe schon mal probiert, ohne anzustoßen. Das ist schlimm. Nee, ne? Aber du sitzt eh so weit weg. Also mir schmeckt er. Ja, du hast genickt. Ja. Also er ist jetzt.
Er schmeckt nach Wein.
Ja. Ups.
Von dem klassischen Grünfeldliner, den ich kenne. So würde ich ihn nicht identifizieren.
Was ist denn wie schmeckt denn ein klassischer Grüner Veltliner?
Geschmack siehst du, lässt sich natürlich sehr schwer in Worten beschreiben. Wenn du ganz viele Grüne Veltliner von Weingütern probiert hast, dann hast du irgendwann auf jeden Fall ein Geschmacksbild im Kopf. Das lässt sich natürlich nicht in Worte packen. Aber wenn ich den Wein jetzt probiere, würde ich niemals auf Grüner Veltliner kommen. Ich würde, hätte vielleicht gedacht, das ist irgendein Burgunder, ein Weißburgunder oder ein Chardonnay-Cuvée oder irgendwie sowas. Aber auf Grüner Veltliner wäre ich nie gekommen. Die typischen Aromen, auch diese Kräutrigkeit, die ein Grüner Veltliner oft hat, die geht mir total gar nicht ab.
Siehst du, alles so Dinge, die ich gar nicht weiß und deswegen auch gar nicht beachten würde.
Ja, ja, okay.
Also aber ich bin
glaube,
auch Durchschnittsverbraucher.
Ich glaube, also jetzt mal runtergebrochen auf schmeckt, schmeckt nicht, glaube ich, dass wenn man den auf einer Party hat und hat vielleicht, der ist jetzt vielleicht auch schon 2 Grad zu warm, hat vielleicht noch einen Eiswürfel drin, glaube ich, kann man den trinken. Ich habe aber schon, ich bin nicht besonders säureempfindlich, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich den sehr kräftig merke. Und man darf natürlich im Wein, gerade bei den Weinen, die sehr einfach sind, das wissen die meisten Leute nicht, man darf bei Wein über 100 Zusatzstoffe verwenden. Wir haben ja keine Verpflichtung zur Deklaration von Zusatzstoffen, wie es in der Lebensmittelindustrie ist, was eigentlich sehr unfair ist. Nur wenn die Winzer eine Zutatenliste auf ihre Weine packen müssen, versucht die EU schon seit einiger Zeit, dann die wehren sich mit Händen und Füßen, dann wäre das schon ziemlich blöd, weil alles, was du an wir müssen nur Schwefel hier deklarieren, aber alles, was an Säuerungen und so weiter dabei ist und so weiter, das wird alles nicht deklariert. Ne?
Also bei gar keinem Wein?
Bei gar keinem Wein, nein. Es gibt keine. Das Einzige, was du ausweisen musst, sind Sulfite, weil Schwefel ein Allergen am Ende ist. Aber ansonsten kannst du über 140 Stoffe, glaube ich, nutzen, um den Wein schöner zu machen. Und umso einfacher der Wein ist, also umso weniger Arbeit im Weinberg und im Keller gemacht wird, umso mehr haut man am Ende natürlich irgendwie übertrieben gesagt eine Chemie rein, um das noch als vernünftig trinkbar verkaufen zu können. Das muss einem einfach bewusst sein. Und wenn man sich die Frage stellt, was führe ich mir selbst zu meinem Körper, dann wird man sich da vielleicht mal Gedanken drüber machen können. Ich wäre ein großer Befürworter dieser Zutatenliste, weil es eigentlich einem mündigen Bürger die Entscheidung geben würde, will ich das oder will ich das nicht. Aber es hat natürlich eine Riesenindustrie, über die wir hier sprechen.
Ja, ist, glaube ich, bei allen Lebensmitteln.
Also bei allen Lebensmitteln, nur ja. Es ist halt, wenn man überlegt, wie sich bei anderen Lebensmitteln über die kleinsten Kleinigkeiten aufgeregt wird, über Deklarationen und so weiter. Bei Wein ist es halt nicht so, es ist halt so ein Kulturgut, ne?
Ja.
Ja.
Okay, habe ich mir jetzt auch noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber ja, ich, wie gesagt, mir schmeckt er. Das ist für mich immer am wichtigsten. Die Flasche ist vom Label her jetzt keine, wo ich zugreifen würde, weil, wie du weißt, habe ich ja vorhin gesagt, es ist so ein Label, was mich nicht anspricht. Du hast da eine Flasche in deiner Kiste drin, die mich total ansprechen würde, aber die werden wir nicht probieren, glaube ich. Aber das ist so, ich bin super labelaffin. Aber das ist jetzt kein Label, wo ich sagen würde, nehme ich, aber der schmeckt mir trotzdem. Also bin gespannt, was du noch so hier raushaust.
Hat ein bisschen was Muffiges, finde ich.
Naja.
Aber also ich bin ja ein bisschen verwöhnt, gebe ich auch zu.
Ja, du bist eh verwöhnt, ich ja nicht. Ja, du bist der Feinschmecker und ich der Durchschnittsverbraucher.
Ja, ja, gut. Und wie gesagt, um die geht's. Kleinen Schluck Wasser und dann geht's weiter. Du wirst es wahrscheinlich wissen, aber ich frage dich trotzdem, weißt du, wie der Durchschnittspreis einer Flasche Wein in Deutschland ist?
Der Durchschnittspreis? Mhm. Einer deutschen Flasche Wein?
Nee, insgesamt.
Wow.
VK.
Also Supermarkt und Weinhandel zusammengenommen, oder?
Ja, man muss jetzt fairerweise sagen, dass der Weinhandel ja nicht mit Scannerkassendaten arbeitet. Das heißt, die meisten, also der Durchschnittspreis in Deutschland ermittelt sich anhand von den Scannerdaten. Und nicht so viele Weinhändler, bis auf vielleicht so ein paar Ketten wie Jux und so weiter, sind daran angeschlossen.
Okay, also dann eher Supermarkt und dann würde ich sagen, liegt der Durchschnittspreis bei 7-8 Euro?
Wenn der Durchschnittspreis bei 7-8 Euro liegen würde, wären wir, glaube ich, alle sehr, sehr happy.
Ach was?
Das wäre nämlich ungefähr doppelt so hoch, wie er in Real ist. Beziehungsweise doppelt so hoch, also der Literpreis 2020 war im Durchschnitt 3,64 Euro. Das ist runtergebrochen auf eine 0,75-Flasche 2,73 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt 2,29 Euro netto. Das ist der Durchschnittspreis einer verkauften Flasche Wein in Deutschland. Wobei dies natürlich wie gesagt, durch Nielsen ermittelt wird, die hauptsächlich Scanner-Daten ziehen. Und
wie ist das denn bei dir? Darf ich kurz zwischenfragen? Wie ist das bei dir? Was ist so der Durchschnittsverkaufspreis deiner Weine, die du verkaufst?
Also bei mir ist es so, dass ich ja hauptsächlich die Gastronomie und den Weinfachhandel beliefere.
Also EK-Preise dann.
Genau, und da würde ich sagen, ist es schon so, dass der Durchschnittspreis zwischen 5, 6, 7 Euro ist der Durchschnittspreis bei uns. Netto ist der, aber der Einkaufspreis für einen Gastronomen oder Händler, das heißt, im Laden sind wir auf jeden Fall, wenn du das rechnest, über 10 Euro. Mhm. Wenn du es als den Verkaufspreis rechnest.
Okay. Also 2 Euro mehr, nee, also nicht 2 Euro, 6, 10 und 3 im Vergleich sozusagen.
Ja, ne? Genau. 3 Euro, 3 Euro. Wir haben halt über 80% des Weins in Deutschland wird halt über die Discounter in die Supermärkte verkauft. Und es gibt auch viele Einzelhändler, die die Weine scannen. Also ich denke, Jacks Weindepot und so, die fallen da alle mit rein. Und dann ist das schon ein verlässliches Bild für den Durchschnittspreis. Natürlich wird ein kleiner Weinhändler an der Ecke in der Regel einen Wein verkaufen, der teurer ist. Deswegen wird, wenn man den ganzen Markt sieht, wahrscheinlich der Durchschnittspreis ein bisschen höher sein, der reale. Aber das ist schon nicht viel Geld für eine Flasche Wein.
Aber darf ich fragen, wenn es diese günstigen Weine nicht geben würde, hätten Winzer überhaupt heute noch eine Chance? Also, oder ich machen die nicht über die Masse auch das Geld, in Anführungsstrichen, und wären viele Winzer gar nicht mehr da, wenn es diese Weine nicht geben würde? Weil eine teure Flasche Wein kann sich nicht jeder leisten. Gerade jetzt wird ja immer alles teurer für die ganzen Verbraucher. Und gerade da würde mich echt interessieren, wenn es diese günstigen Weine nicht geben würde, weil nicht jeder hat das Geld, sich eine richtig teure Flasche zu kaufen. Ne? Und qualitativ natürlich um Welten bessere vielleicht. Aber gerade.
Was ist für dich teuer?
Teuer ist alles, was, also für eine Flasche Wein, alles, was über 15 Euro ist.
Aber wir reden von 2,79 Euro und 15, das sind Welten.
Ja, aber ich trinke ja nicht nur eine Flasche, man trinkt ja mehrere Flaschen.
Man soll nicht so viel trinken.
Nein, nicht jeden Tag, aber wenn man irgendwie ein paar Gäste hat, dann hat man ja nicht nur eine Flasche Wein zu Hause, sondern gleich, man hat ja dann mehrere. Und wenn ich jetzt so ein Durchschnitt, wie du es jetzt sagst, 3, 4, 5, 6 Euro, dann hast du mal, und du hast irgendwie 10 Flaschen für 5 Leute, vielleicht sogar, ne, und dann, also ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt 150 Euro dafür zahle oder, ne? Ich frage mal, aber das ist ja nicht die Frage gewesen. Die
gar Frage keine ist Frage.
Ja, was wäre, wenn es diese Winzer nicht gäbe, die so günstigen Wein produzieren? Oder was habe ich? Nee, ich habe nochmal anders gefragt. Könnten diese Winzer überhaupt überleben? Oder gäbe es überhaupt so viele Winzer, wenn es nicht auch so günstigen Wein geben würde?
Also, es ist ja so beim Wein. Weltweit gesehen, wir haben erstmal eine massive Überproduktion. Ein Großteil an Wein wird jedes Jahr auch weggeschmissen.
Echt? Schade drum.
Wie bei allen Produkten. Die Weine, über die wir heute sprechen, wir werden gleich nochmal auf die anderen zu sprechen kommen, kommen nicht von einem Winzer. Die sind irgendwelche Genossenschaften oder Überproduktion, die aufgekauft werden für ein kleines Geld, sonst könnte das eben, wie gesagt, auch alles gar nicht so günstig gemacht werden. Du kriegst ja von einem Winzer, auch von einem deutschen Winzer, keine Ahnung, aus Rheinhessen oder was weiß ich, durchaus einen vernünftigen Wein, der von einem Winzer gemacht wird, wo du genau weißt, wo die Trauben herkommen.
Aber was sind junge Winzer?
Junge Winzer sind einfach nur junge Winzer, die vom Alter her jung sind. Das ist auch eine Art Vermarktungsbegriff, der gerne gezogen wird.
Aber sind Winzer?
Jungwinzer sind immer die jungen Wilden, die alles ein bisschen anders machen als der alte Herr auf dem Hof. Das kann auch ganz gut sein. Es kommt aber einfach auf den alten Herrn an. Manchmal macht der alte Herr seinen Job auch einfach gut. Es ist nicht immer so automatisch, dass Jungwinzer das Allheilmittel sind. Es gibt ein paar junge Wilde, die sind cool, die übernehmen Betrieb von einem eingestaubten Betrieb und machen alles anders und retten den vielleicht teilweise auch. Aber es ist nicht nur so, weil irgendwie einer jung ist und Jungwinzer ist, dass alles super ist. So, das kann man nicht sagen. Aber was ich sagen wollte ist, du kriegst bei einem Weinhändler oder auch im Supermarkt teilweise von einem deutschen Winzer ein Gutswein oder Ortswein, der vielleicht 6-7 Euro kostet, einen guten Weißburgunder, einen guten Grauburgunder, wo wirklich eine handwerkliche Arbeit drin steckt, was die meisten Leute sich wahrscheinlich leisten können. Wenn wir darüber reden, ich brauche viele Flaschen, weil ich will viel trinken, dann ist vielleicht die Frage, dann geht es ja schon Richtung Wirkungstrinken, dann ist vielleicht irgendwie eine andere Spirituose vielleicht auch das Sinnvollere. Aber bei Wein geht es ja auch um Genuss. Und es kann halt nicht immer alles nur billiger werden. Das ist ja auch etwas, was wir in diesen Tagen immer mehr sehen und merken, die Preisspirale nach unten hat uns natürlich auch dahin gebracht, wo die Welt jetzt ist. Und es geht halt irgendwann nicht mehr weniger. Und vielleicht ist irgendwann die Fragestellung, warum kostet etwas nur 2,99 in so einer Flasche? Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass die Europäische Union unheimlich viel Subvention in diese ganzen landwirtschaftlichen Bereiche gesteckt. Wenn man die streichen würde, würde es wahrscheinlich diesen ganzen Wein gar nicht geben.
Okay, aber gut. Also
eigentlich geben wir mehr Geld für Wein aus. Es kommt nur wahrscheinlich über einen anderen Weg dahin.
Kann sein,
wie das oft so mit Steuern und so ist. Ja. Also in so einer 2,99 Flasche Wein sind ja erstmal 48 Cent Mehrwertsteuer. 19% Mehrwertsteuer sind da erstmal drauf. Die vergessen wir oft. Dann werfe ich noch mal was ein, was viele gar nicht bedenken. Manchmal gibt es diese Angebote, keine Ahnung, von Sekt für 2,99 oder manchmal 2,22. Neben der Mehrwertsteuer ist bei Sekt noch 1,02 Sektsteuer drin. Also wenn man die noch mal abzieht, da sind nur noch Centbeträge an Ware drin, wirklich. Ne? In dieser 2,99 Flasche Wein hat der Winzer ungefähr 9 Cent, also 3% Rohgewinn. 2% gibt er ungefähr für Marketing und Vertrieb aus, das sind 6 Cent. 24 Cent gehen eigentlich nur in den Weinberg und auch nur 24% gehen eigentlich in den Keller. Also 48 Cent, genauso viel Mehrwertsteuer, sind eigentlich nur Wein und Weinproduktion da drin. Der Rest ist nur Flasche, Transport, Vertrieb, Marge im Vertrieb. Also es ist sehr, sehr wenig Wein in so einer Flasche. Das ist dann
an Kosten, meinst du jetzt, ne? Ja.
Ja,
darf ich die mal sehen?
Ja, gebe ich dir gerne mal rüber. Ja. Und
in der Zeit kannst du ja mal den anderen Wein
einschießen,
bevor der auch noch wartet.
Schon nicht viel so, ne?
Nee, lass mal gucken. Also an Geld, was da die Steuern, ist ja Wahnsinn, ne?
Ja.
Ist ja fast so wie beim Sprit.
Ja, beim Sprit ist es natürlich so, dass neben den Mehrwertsteuern auch noch die ganzen Mineralölsteuern und so da drauf sind. Mhm. Aber Steuern haben natürlich auch einen Sinn. Ohne Steuern wären keine Schulen da, ohne Steuern wären keine Straßen da und
richtig.
So weiter und so fort. Ne?
Das ist richtig, ja. Ja, spannend. Weißt du eigentlich, warum ich bei Instagram keine Werbung für Alkohol machen darf? Auf meinem Kanal eigentlich. Ich habe es immer manchmal, also ich habe es zweimal gemacht, beim zweiten Mal gab es direkt eine Abmahnung.
Ich vermute, weil deine Zuschauer dort ab 18 Jahren alt sein dürfen oder jünger wahrscheinlich noch, 16.
Ja.
Weil ab 18 dürftest du ja wahrscheinlich
Alkohol. Genau, ich müsste den Kanal einschränken auf Follower, die über 18 sind.
Und du kannst ja aber sehr, sehr genau sehen, wie alt deine Follower sind.
Das sehe ich, genau.
Und hast du viele Leute, die unter 18 sind?
Nee, aber es gibt auch welche. Ne? Also es gibt, also der Großteil sind Frauen, 20 bis 35 im Durchschnittsalter. Aber wenn man, was viele nicht wissen, dass sie, also gerade so große Firmen, die vielleicht ihre Spirituosen über Influencer irgendwie vermarkten wollen, und die müssen ja immer Werbung davor schreiben, wenn das irgendwie eine bezahlte Kooperation ist. Und in dem Moment, wo sie das machen und ihr Kanal nicht eingeschränkt ist auf Leute, die über 18 sind, kassieren sie die definitiv, wenn es jemand entdeckt, eine Abmahnung. Und das Zweite ist, wenn sie es nochmal machen, dann gibt es direkt eine Accountsperre.
Ja, okay.
Das ist heftig. Ich finde das heftig. Aber es ist gut. Ja, also, aber
was naja, aber es ist Jugendschutz.
Nicht? Ja, natürlich. Ich wusste es aber auch nicht. Das wissen viele einfach nicht. Ne?
Ja.
Ja.
Aber das ist kein Grund für dich zu sagen, ich stelle es auf 18 um und kann dafür Werbung für alles machen oder alle Produkte präsentieren, sage ich mal.
Mache ich nicht.
Nee, okay.
Ja. Deswegen, bei mir ist Alkohol raus. Alkoholische Produkte in jeder Form.
Ja, aber heute geht es ja nicht um alkoholische Produkte, sondern um einen Podcast.
Mit alkoholischen Produkten.
So, wir haben Wein Nummer 2. Grüner Veltliner Reserve steht auf der Flasche. Es ist 2020.
Wollen wir diesmal anstoßen? Ich habe schon wieder
uns. Ja, heute stoßen wir. Komm her. Klingt wieder.
Ist so lustig, Timo riecht immer erst.
Ja.
Ich trinke immer direkt.
Wie verkostet man einen Wein? Natürlich schaut man ihn sich erstmal an. Ist der klar? Mhm. Was für eine Farbe hat er? Dann riecht man natürlich dran. Mhm. Und wenn man, also wir haben jetzt einen Grünfeldliner Reserve. Dieser hier ist, glaube ich, von Penny, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
2020, österreichischer Qualitätswein, abgefüllt von, das steht gleich in 500 Sprachen drauf, deswegen ist es gar nicht so einfach, imported by Little Great Britain.
Bei was?
Abgefüllt
Limited.
Von Peter Mertes, da haben wir es ja, Bernkastel Kues, also auch so eine Riesenfabrik. Es ist zwar österreichischer Wein, aber hat mit österreichischen Winzern nichts zu tun.
Hast du gesagt, abgefüllt bei Lidl?
Nee, das steht einfach so viel Text drauf. Ich wundere mich, dass die Weinkontrolle da
hast
nicht...
Hast du das vielleicht verwechselt? Ist der eine?
Ja, abgefüllt ist ja von Peter Mertes und Vertrieb steht da Little Great Britain.
Aber das ist ja dann Lidl. Ist das dann der Lidl-Wein?
Ah, dann ist es der Lidl-Wein, ja, sorry.
Also alles, was vorhin über also, den Lidl-Wein...
Der erste Wein war der Penny-Wein, der zweite ist der Lidl-Wein und der nächste Wein, der kommt, ist von einem anderen Discounter. Dieser Wein riecht schon mal nicht besonders gut.
Er riecht auf jeden Fall anders.
Er riecht ein bisschen Firn.
Was ist Firn?
Firnis kennst du vom Ölmalen vielleicht. Das riecht so ein bisschen ranzig.
Ranzig? Okay. Mhm. Rieche ich jetzt nicht, aber Ich vergleiche jetzt nochmal zu dem anderen. Der ist süßer auf jeden Fall. Der andere hat süßer gerochen. Das ist das Einzige, was ich jetzt merke. Der ist ein bisschen trockener. Der riecht irgendwie so, ja, anders. Also da würde ich fast schon sagen, der ist definitiv eher in Richtung grüner Veltliner, oder? Weil die sind ein bisschen, der eine war ja mehr süßer. Und ich habe, also.
Würde ich jetzt, wenn ich eingeladen wäre und es gibt den Wein, würde ich ein Bier trinken.
Okay, gut. Hättest du das beim ersten auch gesagt?
Nee, beim ersten hätte ich gesagt, mach mir einen Eiswürfel rein, den kann ich trinken und zur Not mache ich da auch vielleicht eine Schorle draus. Aber der erste ist auf jeden Fall sehr klar und sauber. Das war der Wein von Penny, möchte ich nochmal festhalten. Für 2,99 Euro, ist eine Literflasche sogar. Der Wein von Lidl kostet 3,19 Euro und finde ich schon richtig nicht gut.
Okay, also wie gesagt, also ich sehe nur einen Unterschied, also schlecht, gut würde ich jetzt sogar gar nicht sagen, es ist nur ein Unterschied zu dem anderen Veltliner und jetzt weiß ich, was du meinst, wo du sagst, so jeder hat irgendwie so sein, also schmeckt man dann raus, wenn irgendwie, ne, also man merkt schon Unterschied.
Der beißt auch so auf der Zunge, der so was Beißendes, Stechendes und er hat so eine ganz krasse Bittertöne.
Trocken ist der.
Ja, trocken sind sie beide.
Nee, der erste war nicht trocken.
Ist der halbtrocken? Nee, der ist auch trocken. Aber also der hat wahrscheinlich da trocken ist ja immer in einem Bereich von Zuckerangabe.
Ja.
Kann sein, dass der eine ein bisschen mehr Zucker hat als der andere. Ja. Trocken sind sie beide, aber der zweite von Lidl ist auf jeden Fall, weil du vorhin gefragt hast, wie lange kann man Weißwein lagern, der hätte letztes Jahr wahrscheinlich besser getrunken werden sollen, wenn er da anders geschmeckt hat.
Also immer frisch kaufen. Immer 2021er dann beim Discounter.
Also ich sag mal so, das ist vielleicht ein Maßstab. Umso günstiger der Wein, umso frischer sollte er sein. Also wenn du jetzt irgendwo in den Laden gehst und kriegst einen Wein für 2,99, 3,99 und der ist Jahrgang 2018, 17, 16, 15, dann will ich ihn nicht mehr mitnehmen. Und wenn ich bei einem Weinhändler bin, wo so ein Fass steht mit diesen Restflaschen, alles nur noch 2, 3 Euro, und da ist ein alter Weißwein, den lässt du auch am besten stehen. Da tust du dir keinen Gefallen mehr. Da hast du kein Schnäppchen gemacht.
Mhm, okay. Ich habe eh so meinen Lieblingsweißwein, aber da hast du ja auch schon, als wir mal telefoniert
was
haben.
Was ist dein Lieblingsweißwein?
Ist von Doppio Passo. Ich liebe Doppio Passo.
Ich bin kein Fan davon und ich weiß, es gibt jetzt Rosé und Weiß, ich habe den nicht probiert, ich würde den auch nicht probieren. Vielleicht, wenn du mich nächstes Mal auf ein Glas einlädst und vielleicht werde ich dann sagen, oh, er ist auf jeden Fall viel besser als grüner Veltliner Reserve von Lidl.
Ja, ich bringe dir auch einen Wein von Lidl mit, der richtig gut ist, ist von jungen Winzern.
Ja.
Ne? Also wir beziehen uns ja jetzt nur auf grüne Veltliner, aber
genau.
Es gibt echt...
Nein.
Ne?
Also das muss man fairerweise sagen.
Ja.
Auch bei den Discountern gibt es natürlich bessere Weine als die wir heute vielleicht ausgesucht haben. Wir wollten nur gerne eine Rebsorte vergleichen und dann ist es ein bisschen schwierig. Es wird sehr viel mit Cuvées gearbeitet. Oft steht auf den Wein nur Cuvée drauf. Man weiß gar nicht, was drin ist. Das erleichtert es den Lieferanten natürlich, einfach was zu kaufen und abzufüllen. Die Weine werden garantiert alle paar Wochen mal anders schmecken. Aber das ist natürlich für den Logistikprozess super easy. Ich weiß, dass da natürlich auch große Namen stehen. Man muss aber fairerweise sagen, dass die Weine, die in den Flaschen sind, nicht von diesen großen Namen kommen. Die geben nur ihren Namen dafür her. Die Weine sind alle irgendwo eingekauft.
Woher weißt du das so genau?
Weil ich weiß, wie die Weinbranche funktioniert und weil ich weiß, dass ein Winzer eine gewisse Rebfläche hat und eine gewisse Produktionsmenge hat. Und ich weiß, was man ungefähr braucht, wenn man einen Discounter in Deutschland mit einem Wein mal bundesweit ausstatten will. Und wenn du einen Aktionswein machen willst, dann brauchst du vielleicht deine 60.000 Flaschen, die du bei Aldi reinstellst. Und damit haben die dann eine Woche eine Aktion. Aber wenn du da wirklich in die Fläche willst, dann brauchst du auch mal 800.000 Flaschen.
Aber was haben die Winzer, wenn sie ihren Namen dafür hergeben? Geld einfach nur.
Die verdienen damit einfach Geld.
Also ein Markus Molitor. Verwerflich war es schon.
Ein Markus Molitor oder auch ein Van Volksem and Friends, wie sich das dann nennt, kauft Wein ein, so wie das, was hier jetzt auch passiert. Da sind ja auch keine Winzer dahinter, gibt seinen Namen her und verkauft das Produkt fertig an den Discounter. Die werben am Ende mit dem Namen natürlich. Und Lieschen Müller denkt, sie kauft einen Wein von Markus Molitor, aber da ist kein Wein von Markus Molitor drin.
Von seinem Anbaugebiet.
Von seinem Weingut an der Mosel ist da keine Traube drin, weil so viel produziert er ja gar nicht. Der wäre ja auch schön blöd, seine eigenen Trauben, die er für ein zigfaches verkauft, dorthin zu stellen.
Aber er sucht sich eine Traube dann hoffentlich aus, die ihm auch selber schmeckt, oder? Ist er dann, ich meine, wenn er seinen Namen hergibt
für einen günstigen
Wein,
der dann auch nicht schmeckt. Darauf achten, nicht den größten Schrott abzufüllen, um das mal ganz klar zu sagen. Das wird man alles gut trinken können. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich bin sicher, das ist ein richtig guter Typ. Ich kenne ihn, das ist ein richtig guter Typ. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er einen großen Schindluder betreibt. Aber es wird schon natürlich viel mit Namen gespielt und es ist auch normal und legitim. Da muss man einfach verstehen, wie Marketing funktioniert. Und es gibt Dinge, wo ich sage, jo, aber wenn natürlich ein Günther Jauch-Wein im Supermarkt steht, wo einfach nur keiner Jauch draufsteht und jeder liest permanent in der Presse, dass er ein Weingut von Ote Grafen hat und geht dann in den Supermarkt, steht Jauch drauf und denkt, das ist ein Jauchwein. Das ist halt eine so starke Verbrauchertäuschung, dass ich mich frage, warum da nicht eingegriffen wird. Ich meine, Ferrero darf auch nicht schreiben, irgendwie auf Milchschnitt, dass da Milch drin ist, weil Verbrauchertäuschung. Warum darf da auf einem Jauchwein Jauch stehen? Das ist auch Verbrauchertäuschung für mich.
Also da sind wir wieder bei meiner Sache. Hauptsache er schmeckt.
Ja, das ist ja auch das, womit die meisten Leute natürlich durchs Leben gehen. Manchmal ist es aber ein bisschen zu kurz gedacht. Aber jeder soll das sehen, wie er will. Ich würde jetzt gerne, weil ich glaube.
Hast du eigentlich alle Weine vorher schon mal probiert?
Nein, gar keinen Wein probiert. Ich bin völlig jungfräulich hier reingegangen. Ich bin völlig unvorbelastet.
Muss man.
Und wir haben uns heute auch eigentlich bewusst versucht, die Weine vom Discounter zu nehmen, weil die natürlich tolle Einkaufsabteilungen haben und wirklich ganze Panels beschäftigen, die Sachen probieren. Ich weiß zum Beispiel, bei Aldi ist es Markus Del Monego, auch Master Sommelier, der das leitet und alles sich anguckt. Hier ist es jetzt auch ein Abfüller bei dem Grünfeldliner. Allerdings wird der zumindest schon mal in Österreich abgefüllt und nicht in Deutschland bei einer Großkellerei.
Der andere war ja auch, der war auch in Österreich
abgefüllt. Nee, der ist in Cochem abgefüllt. Das ist an der Mosel. Und Peter Mertes, die sitzen alle an der Mosel. Die ganzen Großabfüller sitzen alle an der Mosel. Gott sei Dank kommt trotzdem von der Mosel auch guter Wein. Also, Grüner Feldliner 2021. Abfüller Alfred Fischer in Stütterer in Österreich.
Jetzt mache ich das mal so wie du.
Und der ist von unserem lieben Aldi. 97 Punkte im Falstaff Tasting. 87 Punkte, Entschuldigung. 87 Punkte ist schon eine relativ vernünftige Bewertung. Die Ausstattung gefällt mir hier von den dreien, glaube ich, am besten.
Also vom Label her meinst du?
Ja, vom Label jetzt rein, genau. Das finde ich auch ganz gut. Das Lidl-Etikett finde ich auch ganz gut mit der Blume. Aber vom Aussehen gefällt mir Aldi am besten. Man muss sagen, wahrscheinlich sind die einzelnen Märkte einfach unterschiedlich, je nach Marktleitung auch. Ich war jetzt bei drei Filialen, also Penny, Lidl und Aldi, in der gleichen Ecke. Der Aldi war auf jeden Fall der allerbeste. Der war am aufgeräumtesten, am saubersten. Die Regalpflege war perfekt. Und was die halt sehr gut machen, da sieht man schon auch, dass das sehr durchdacht ist, das Weinsystem. Die haben halt bei jedem Wein im Grunde genommen den gleichen Karton, der so eine Aufreißstelle hat, damit sie es aus dem Karton verkaufen können, wo das Anbaugebiet draufsteht und die Rebsorte, sodass du, also die Produzenten verpacken alles gleich in vorgegebene Kartons, sage ich mal so. Und das macht ein sehr sauberes Regal. Es ist sehr leicht zu erkennen, was du kaufst. Und was mir aufgefallen ist, so die ganz günstigen Weine, also dieses ganz, ganz billige, da hat Aldi schon, glaube ich, den Weg verlassen. Und es ist immer so 1 Euro teurer als bei den anderen. Und jetzt, ich vermute tatsächlich, dass das auch in der Qualität sich widerspiegelt. Denn in diesem Preisbereich ist 1 Euro ein Riesenschritt.
Ich habe da schon dran gerochen. Und
also die Nase.
Er riecht wie eine Mischung aus den anderen beiden, muss ich ehrlich sagen.
Die Nase gefällt mir am besten von den dreien. Sie ist für mich am typischsten grüner Veltliner.
Ich bin beim Pennywein. Ich mochte den Penny am meisten.
Die hat so eine, in der Nase schon so eine leichte Würzigkeit. Mhm. Und er riecht auf jeden Fall sauber und klar. Mhm. Und auch beim Trinken oder beim Geschmack im Mund muss ich sagen, dass er sehr klar und sauber ist, keine Fehltöne für mich hat. Und ist rein bezogen auf die drei, ist das auf jeden Fall mein Favorit.
Bei mir ist es ganz klar Penny.
Der, ich fand den Penny der allererste.
Ja, der allererste war voll mein Ding.
Ja gut, ich versuche natürlich das jetzt nicht nur nach Geschmack zu beurteilen, sondern auch nach, ist es wirklich grüner Veltliner oder ist es was ganz anderes?
Das ist mir egal, der schmeckt mir.
Und das ist natürlich wahrscheinlich bei Wein 1 der Fall, dass es einfach schmeckt.
Ja.
Aber es hat halt nichts mit grüner Veltliner zu tun.
Aber das hat bei mir jetzt der Aldi-Wein auch nicht unbedingt.
Ja, doch, das, der hat so.
Aber ich, wie gesagt, ich bin kein Kenner.
Ja. Die typischen Noten für grünen Veltliner findest du da schon richtig raus.
Fand ich jetzt nicht, aber weil ich es aber auch nicht weiß, nicht besser weiß, aber ich bin. Ich mag den richtig gern, den Pennywein.
Okay, Label einigen wir uns Folgendes. Du magst den Pennywein.
Und die anderen beiden.
Aber der beste grüne Veltliner ist tatsächlich der von Aldi. Das ist klar auf der Hand. Und da ist der Euro gut investiert.
Das ist jetzt deine Meinung. Meine Meinung ist es nicht.
Und mit einem Euro mehr ist vielleicht auch ein bisschen mehr Wein in der Flasche einfach.
Willst du hier bei Markus Del Monego schleimen?
Ach nö. Das, ich bin mir sicher, die anderen haben auch nette Einkäufer. Und hätten wir das jetzt blind gemacht, was wir gerne nochmal wiederholen können
mit einem
anderen Wein,
ja, mit anderen
wäre
Wein,
genau das Gleiche dabei rausgekommen.
Dann bringe ich meine Favoriten mit insgesamt.
Du hast ja auch gerade gesehen, dass ich es eh schon alles verwechselt habe, von daher bin ich da ganz, ich glaube, relativ neutral. Die sind mir alle total egal, muss ich sagen.
Darf ich dann fragen, welchen grünen Veltliner, angenommen, du stehst jetzt bei dir im Weinhandel, hast du so einen Top-Favoriten, wo ich sage, hier Sonja, wenn ich da reinkommen würde, den nimmst du mit, ist ein guter Preis, ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, schmeckt super, kriegst du bei mir und wenn ja, wie teuer ist er?
Ich arbeite, was Österreich angeht, nur mit einem Weingut zusammen. Denn Österreich ist tatsächlich eine Nische, wo ich für mich sagen muss, mit meinem Kundenklientel, da reicht es aus, dass ich einen Österreicher habe.
Warum?
Weil das in Deutschland vom Gesamtabsatz einfach eine Nische ist. Es wird nicht
wir
so
trinken
viel
hier einen Nischenwein?
Wir trinken Nischenwein, ja.
Okay, gut.
Das ist genauso wie Südafrika. Das macht in Deutschland wahrscheinlich 5% vom Absatz aus.
Wow, okay.
Es ist einfach nicht so wichtig.
Ja. Grauburgunder und Weißburgunder ist so der Top, ne?
Grauburgunder, Weißburgunder, Riesling, Chardonnay sind Klassiker,
okay.
Genau.
Also gibt's, okay, schade, dann hätten wir uns ja auch einen Weißburgunder, das wäre vielleicht besser gewesen, aber
wir, wer weiß, vielleicht machen wir das einfach nochmal.
Also welchen würdest du mir von deinen österreichischen, es gibt ja nur einen dann bei dir, einen grünen Veltliner?
Nein, es gibt mehrere grüne Veltliner von einem Weingut in verschiedenen Qualitätsstufen.
Ah, okay.
Es gibt einmal Wagram Terrassen von Josef E. Moser. Mhm. Das ist so der Everyday Wine, den finde ich super. Den hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge von einem Podcast. Der ist auch, ich glaube sogar, dass es der Wein des Abends geworden ist, spitzenmäßig. Und dann hat er natürlich noch im Holzfass ausgebaut, fällt die dann so. Also,
wie teuer sind die dann so im
Der liegt wahrscheinlich im Laden schon so bei 12 Euro.
Mhm.
Und Das ist natürlich auch eine Frage, warum kostet ein Wein wie viel Geld? Es ist natürlich so, wenn du, das hängt natürlich von unheimlich vielen Faktoren ab, aber wenn du natürlich ein flaches Land hast, wie in Rheinhessen oder so, hast ein billiges Land, wo du mit einer Vollerntemaschine durchfahren kannst und machst jetzt auch keine große Arbeit im Weinberg, dann ist es natürlich günstiger zu produzieren, als wenn du ein Hektar Land im Burgund hast, wo ein Hektar wahrscheinlich eine Million, vielleicht mehrere Millionen kostet und in Rheinhessen vielleicht 5.000 Euro. Das ist viele Faktoren spielen in diesen Preis eben rein und deswegen ist es gar nicht so leicht zu sagen, ja, Wein darf nur das kosten. Aber das Bayerische Staatsministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat 2014 mal eine Übersicht erstellt, was die Entstehungskosten, also Produktionskosten für Weine sind. Und sie haben festgehalten, also ein Basiswein von einem Winzer wirklich produziert, wird bei 5 bis 7 Euro in der Produktion liegen. Premium liegt schon bei 7 bis 15 Euro und Superpremium bei 15 bis 25 Euro. Und da haben sie halt auch einen vernünftigen Stundenlohn von über 12 Euro und so schon einkalkuliert. Und natürlich, wenn du, keine Ahnung, irgendwas, ein Sauvignon Blanc im Supermarkt kaufst, der in Wirklichkeit in Rumänien produziert ist, da sind natürlich andere Preise dann drauf. Ne? Mhm. Und wenn du einen deutschen, wenn du einen Sekt in Deutschland kaufst, der 2,22 kostet, da ist mit Sicherheit nichts drin, was in Deutschland gewachsen ist. Das wird überall in der Welt zusammengekauft und dann wird das unter einem guten Marketing verkauft, dass jeder denkt, es ist was Deutsches, aber es ist garantiert nichts Deutsches drin. Was nicht schlimm ist, aber ja.
Ich gehe der Sache auf den Grund.
Du gehst der Sache auf den Grund.
Ja.
Zurück zu dir und zurück zu Food News Germany. Wir verlosen jede Woche etwas.
Mhm.
Und diese Woche gibt es Tickets zu gewinnen.
Mhm.
Und du kannst dir aussuchen, wenn du auf ein Konzert gehen wollen würdest und es gäbe ein Konzert für die Backstreet Boys, Let's Dance oder Night of the Proms oder Roland Kaiser, wo würdest du hingehen?
Moment, Let's Dance, was ist das genau?
Let's Dance ist eine Fernsehshow, die machen sie dann in der Halle, genau, live.
Das ist natürlich auch ganz geil.
Ist auch ganz geil, ja. Mit Lambi und Mozzi Mabuse und auch Jorge.
Also ich hätte jetzt eigentlich Roland Kaiser gesagt, aber weil ich ja liebe Roland Kaiser, aber Let's Dance finde ich auch mal ganz geil.
Dann, liebe Weinnasen, gibt es heute 2 VIP-Logentickets in der Barclays Arena. 16.11. Let's Dance zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Abonniert diesen Kanal bei Instagram, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer. Schickt uns von eurem Abo ein Screenshot per E-Mail an gewinne@halbtrocken.rocks mit dem Betreff Let's Dance und in 14 Tagen wird die Glücksfee einen Gewinner auslosen und der wird dann von uns benachrichtigt.
Du hast eine Teilnahmebedingung vergessen.
Die Teilnahmebedingung
Folge Food News Germany auf Instagram.
Genau, ja. Nein, das kommt auch natürlich selbstverständlich.
Und mach einen Screenshot davon und schicke es auf Timo.
Na, ihr müsst natürlich alle sowieso Food News Germany folgen, weil ihr da viele Informationen bekommt. Und wir verlinken den Kanal natürlich auch in den Shownotes. Dort steht, in den Shownotes steht auch alles nochmal zu den Weinen. Dort steht auch nochmal alles zum Gewinnspiel und dort steht auch nochmal alles zu Food News Germany. Du bist Halbtürkin,
mhm.
Deine Mutter ist Türkin, dein Vater ist Deutscher.
Mhm.
Und ich habe mir sagen lassen, ich habe den Fachbegriff dafür vergessen, aber du bist vorbereitet auf das Schlimmste. Du hortest zu Hause immer genug Essen und Trinken. Du könntest eine Woche zu Hause überleben.
Ja.
Ah. Hast du Panik, dass der Russe einfällt?
Nein, ich habe Angst, dass das, das ich finde nur geil, was du alles von mir weißt. Hat dir bestimmt Michael. Das ist ein gemeinsamer Bekannter von uns. Nein, ich habe zu Hause immer genügend Wasser.
Ja.
Weil ich immer irgendwie das Gefühl habe, was mache ich, wenn das Wasser auf einmal nicht mehr funktioniert, abgestellt wird oder wir in Hamburg, keine Ahnung, irgendeine Trinkwassermittel-Notstand haben, Trinkwassernotstand, was auch immer, weil irgendwer Viren da drin gefunden hat oder WhatsApp. Bei einer heutigen Zeit muss man vorbereitet sein. Und ich habe jetzt mir was ganz Geiles Neues gekauft. habe ich von einem Tipp von einem Marktforschungsinstitut, einen Trendforscher, so, der hat mir den Tipp gegeben und er hat es sich selbst gekauft. Es gibt einen Filter, quasi so eine Art Filter, mit dem du insgesamt 50.000 Liter Wasser quasi filtern kannst, ohne dass es mehr Keime, also es enthält dann keine Keime mehr. Das heißt, ich könnte diesen Schlauch an der Alster eintunken und dann filtert er das da durch und dann kommt am Ende klares, trinkbares Wasser raus. Und das finde ich natürlich sensationell, musste ich haben. 300 Euro kostet das bei Amazon.
Und das funktioniert wie mit UV-Strahlen?
Nein, oder? Da ist ein Filter drin. Ich kann dir nicht sagen, wie genau oder was genau da drin ist. Ich hab's,
also du vertraust auch schon Produkten blind?
Nee, wieso blind? Hat ja eine Bewertung, ne? Und davon gehe ich jetzt mal aus. Okay. Und wenn es war ja eine Empfehlung und ja. Und diesen Menschen vertraue ich. Also,
diese Wasserfilter sind ja immer sehr umstritten wegen Keimbildung, deswegen bin ich so.
Nein, das ist jetzt kein Filter, wo du täglich deine Sachen draus, also das, ne, dass du zapfst
an der Pfütze.
Das ist für Camper und so weiter eigentlich gedacht. Ne? Also es ist.
Hast du da mal reingeguckt?
Wie reingeguckt?
Ist da ein Filter?
Ich hab's noch nicht ausprobiert.
Ach so, okay.
Aber es hat Top-Bewertung plus derjenige, der es mir empfohlen hat, dem vertraue ich zu 100% und das ist dann etwas, was ich bestellt habe.
Okay.
Ich habe jetzt nicht blind bei Amazon irgendwas gesucht und dann geordert.
Und der wird dann unter, und wie, wo wird der wie eingebaut?
Wie eingebaut? Du hast es wie so, das ist so klein und das hat einen Schlauch vorne und einen Schlauch hinten und dann filterst du das Wasser quasi aus der Pfütze meinetwegen raus und am Ende kommt
also
klares Wasser.
Also das hast du dir
raus.
Aber für den Notfall quasi
nur
geholt,
für den Notfall.
Ach so.
Ich mach das jetzt nicht jeden Tag. Okay. Wir sind ja hier bei Notfällen gerade.
Ah, okay, ja gut, im Notfall kannst du Alsterwasser auch so trinken.
Nee, glaube ich nicht.
Nee,
da sind auch manchmal, ist die Alster doch blau, ey.
Ja, das ist nicht so schön, das stimmt. Und sag mal, du bist auch befreundet mit Ali Güngemisch, dem Sternekoch.
Ja.
Wie kommt das zustande? Wo hast du den kennengelernt?
Ich habe mal bei dem gearbeitet, einfach so nebenjobmäßig.
Ah, hier in Hamburg?
Ja, im Lückana damals.
Ach, das ist ja witzig.
Und ich war in einer Redaktion mal, ich habe mal so ein Redaktionspraktikum gemacht, weil ich nebenbei ein Online-Marketing-Studium gemacht habe. Und da habe ich war ich in der Redaktion von, ich glaube, Küchenschlacht war es.
Ja.
Ja, und da haben wir, Steffen Hensler war damals dabei. Und auch unter anderem Ali als Juror. Und türkische Wurzeln, er ja auch. Und den solltest du mal zu dir einladen. Der hat bestimmt tolle Sachen auch zu erzählen über türkische Weine.
Ja, kann ich schon spoilern, er kommt. Er hat schon zugesagt, wir sind gerade in der Terminfindung. Das ist tatsächlich nicht
klasse.
So schwer. Er hat gerade ein neues Buch, das kommt.
Ja, vegetarisch kochen.
Mäse.
Vegetarische Mäse, genau.
Und das ist, glaube ich, sehr spannend. Er war ja früher in Hamburg, jetzt ist er in München und macht da zwei Restaurants. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt.
Ein Herzensmensch, kannst du dich drauf freuen.
Ist es so? Bin sehr, sehr gespannt. Ja. Bin sehr, sehr gespannt.
Mhm.
Bin sehr gespannt. Sag mal, wir haben noch ein paar Wasserfragen, die stellen wir immer. Fisch oder Fleisch?
Beides, muss ich mich entscheiden.
Du darfst nur eins, du hast eine Antwort immer. Oh. Das ist ganz einfach. Ich stelle die Frage, du musst antworten.
Fisch.
Duschen oder Wanne?
Duschen.
Nutella mit oder ohne Butter?
Mit Butter.
Das ist mit Abstand meine Lieblingsfrage. Das
solche
ist echt...
Fragen finde ich gut. Duschen, ey, baden. Ich bade gerne. Ich dusche aber auch. Also,
Und Bolognese oder Carbonara?
Carbonara.
Ja, finde ich auch. Eine gute Carbonara ist.
Ja, aber die muss auch richtig gut sein. Also.
Sag mal, wenn du über deinen Kanal nachdenkst, was sind Dinge, die super erfolgreich sind, was die Leute total spannend finden und wo hast du festgestellt, das interessiert die Leute nicht so sehr im Food-Bereich?
Süßes geht total.
Ja.
Ist klar, ne? Wir lieben alle Süßes.
Ja.
Der neueste Schrei wird immer sofort gehypt. Und was nicht so gut geht, ist so. Ja, 0815, so, keine Ahnung, irgendeine neue Margarine oder sowas. Ja, also sowas, was so, oder ja, was du so normales kaufst, also keine Ahnung, jetzt nichts Fancyes, ja, also so.
Also es muss was Außergewöhnliches sein.
Ja, das geht immer. Alles, was man nicht
erwartet.
Kein
jetzt Olivenöl oder so.
Fischstäbchenpizza geht, ja, sowas, oder keine Ahnung. Ich sag dir,
gibt's das?
Gibt's? Ja, ist auch neu.
Ich habe neulich erst gehört, dass es eine Pasta-Pizza gibt.
Die gibt's aber schon ewig.
Ja, wusste ich nicht.
Ja. Ja, aber so Sachen, die halt nicht, jetzt gibt es zum Beispiel ganz neue Haribos mit Kuchenflavor, ja, also mit Kuchen, verschiedenen Kuchen, Geschmäckern. Und ja, das läuft auch. Also es ist alles sowas, was so, ne, oder von True Food zu Ahoi Brause Shots. Also es ist alles, was so völlig abnormal ist, so, ne? Okay. Was so ein bisschen fancier ist. Und was so Standard ist, also jetzt die neuesten, keine Ahnung, der neueste Joghurt mit 0,3% Fett oder keine Ahnung, jetzt sowas.
Aber gehst du schon noch selber los oder kommen die mittlerweile auf dich zu, die Hersteller, und sagen, hey, hier sind Neuigkeiten,
sowohl
guck das mal
auch
an.
Beides.
Und was aber mehr Spaß macht, wahrscheinlich losgehen und was entdecken.
Ja, das ist immer geil. Ja. Also irgendwas Tolles entdecken, auch im Ausland. Ich nehme meine Foodies ja immer mit, wenn ich irgendwo im Ausland bin. Also nicht immer, aber oft. Ne? Gerade so in Amerika, das ist ja verrückt.
Ja, gut. Es passiert ja auch permanent Neues in dem Bereich.
Immer. Also der Foodmarkt ist richtig, richtig, richtig riesig ist der. Also der ist mega.
Liebe Sonja, vielen Dank, dass du da warst. Eine Frage zum Schluss. Was ist jetzt dein Favoritenwein nochmal gewesen?
Ja, aber ich
von
auf
den
keinen drei, Fall.
Von den Grünfeldlinern.
Der erste.
Der erste.
Ja.
Wenn du sagen müsstest, oh, der erinnert mich an ein Musikstück. Wenn ich den trinke, denke ich an diese Melodie. Was wäre es?
Ein griechischer Wein? Nein. Nein, passt ja nicht. Keine Ahnung. Warum hast du nicht Nein gesagt? Weil wenn ich davon zu viel trinken würde, dann.
Ja, hervorragend. Dann ist dieser Song ab heute auf unserer Spotify-Playlist. Wir haben auch diese verlinkt in den Shownotes.
Ach was, okay.
Und mein Favoritenwein war ja der von Aldi. Und da würde ich sagen, wenn du so einen schönen Schlager nimmst, nehme ich Atemlos von dir.
Auch schön. Atemlos.
Dann wird zwei schöne
durch die
Schlager.
Warum hast du nicht Nein gesagt?
Mehr geht ja wohl nicht. Ja, in diesem Sinne, liebe Weinnasen, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder hier. Und wie heißt es schön? In Hamburg sagt man Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Weinnasen, das war es auch schon wieder für heute. Ich hatte Spaß und hoffe, ihr auch. Abonniert bitte den Podcast, folgt uns auf Instagram und Facebook, schreibt uns Kommentare und gebt uns tolle Bewertungen. Wir lesen alles und freuen uns. Und wenn ihr Langeweile habt, dann hört doch mal bei Hotel Matze rein. Toller Typ, toller Interview-Podcast mit tollen Gästen, da ist Spaß garantiert. Wir hören uns kommende Woche Donnerstag zur neuen Folge Halbtrocken. Cheers! Euer Timo.